Dr. Michael Dördelmann ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatzqualifikationen in der Neonatologie, Neuropädiatrie und Röntgendiagnostik. Er arbeitet in Flensburg unter anderem im Diakonissenkrankenhaus, Perinatalzentrum als Chefarzt und leitet die Kinderklinik. Seine Schwerpunkte liegen auf der Behandlung von Kindern und Säuglingen sowie auf der Gesundheitsvorsorge. Und er ist engagierter Aufklärer auf Instagram unter dem Namen pedikus.derkinderarzt. Mit einer Mischung aus Fachwissen, Einfühlungsvermögen und Humor bringt er Eltern medizinische Themen rund um Kindergesundheit näher. Sein Ziel ist es, Eltern im oft herausfordernden Alltag zu unterstützen, indem er leicht verständliche und wissenschaftlich fundierte Informationen zu Kinderkrankheiten, Vorsorge, Impfungen und der allgemeinen Entwicklung von Kindern teilt. Mit seiner klaren und nahbaren Art schafft Dr. D. einen vertrauenswürdigen Raum, in dem Eltern Fragen beantwortet finden und Ängste ablegen können. Dabei spricht er nicht nur medizinische Fakten an, sondern auch die emotionalen Aspekte des Elternseins. Sein Instagram-Account Pedigus, der Kinderarzt, ist eine wertvolle Quelle für alle, die auf der Suche nach verlässlichen Informationen und praktischen Tipps rund um das Wohlbefinden ihrer Kinder sind. Und er hat auch private Erfahrungen vorzuweisen. Als vierfacher Familienvater hat er sicher schon die ein oder andere Kinderkrankheit oder kritische Situation persönlich erlebt. Jetzt mal ehrlich, Dr. Michael Dördelmann, welche Freizeitaktivität würdest du mit all deinem medizinischen Wissen und praktischer Erfahrung aus dem Krankenhaus deinen eigenen Kindern aus medizinischer Sicht niemals erlauben?
Keine.
Jetzt habe ich mit Trampolinspringen oder sowas gerechnet.
Nein, also weißt du, das sind ja alle Dinge, die Kinder tun können, sind ja reifungsbedingt, also wann sie gemacht werden können. Deswegen würde ich eigentlich generell, also von sportlichen Aktivitäten, darum haben wir gesprochen, ne? Wir reden jetzt nicht über irgendwelche Dinge, die Jugendliche irgendwann machen, die wir vielleicht alle selber gemacht haben.
Ja.
Aber wenn wir von sportlichen Aktivitäten reden, dann würde ich das immer altersabhängig machen. Von dem, was die, oder gar nicht mal altersabhängig, sondern ich nenne es immer funktionsabhängig machen. Ne? Also es gibt ja, die Kinder sind ja ganz unterschiedlich reif irgendwie in ihren, sagen wir mal, motorischen Fähigkeiten, ihren kognitiven Fähigkeiten, Gefahren einzuschätzen beispielsweise und auch ihren, in den Dingen irgendwie, die sie vielleicht in der Situation brauchen. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir immer sagen können irgendwie, es ist irgendwas 100% und wir können unsere Kinder 100% schützen. Sondern es ist immer ein Abwägen von dem irgendwie, wo sind die Gefahren und wieso sind möglicherweise auch die Vorteile. Also 100% Sicherheit gibt's nicht. Und insoweit würde ich das immer abhängig machen vom Kind, von der Situation und auch von dem, was ich glaube, was das Kind, wie gesagt, braucht und möchte. Also ein absolutes Verbot kenne ich jetzt keins. Und Trampolinspringen auch sicher nicht, nee.
Wie alt sind denn deine Kinder, deine eigenen Kinder mittlerweile?
Ja, 32, 28, 26, 20. Also ist schon eine ganze
Zeit
her.
Also aus den gröbsten, ich wollte gerade sagen, aus den gröbsten Kindergefahren herausgewachsen. Sie haben es überstanden offensichtlich.
Genau, ja.
Würdest du sagen, deine Kinder sind eher behütet, überbehütet aufgewachsen mit, aufgrund deines Wissens oder hast du ganz im Gegenteil diese sogenannten Gefahren gut einschätzen können und dementsprechend auch locker gehandelt?
Ich glaube, wir, also auch als Paar, als Eltern, sind eher locker, was zumindest solche Sachen angeht. Überbehütet? Nee, bestimmt nicht. Also da, ich glaube, ich bin eher jemand irgendwie, der eher viel erlaubt und unterstützt irgendwie, wenn die Kinder das wollen. Ich würde, was uns die Kinder auch teilweise nicht vorgeworfen haben, aber gesagt haben, hier, ihr hättet uns mal so ein bisschen mehr auch an verschiedenen Sachen vielleicht heranführen sollen, zum Beispiel so sportliche Sachen. Ne? Wenn sie dann gesagt haben, alle haben irgendwie Sport gemacht. Und wenn sie dann irgendwann nicht mehr so richtig Lust hatten, irgendwie, dann haben wir schon irgendwie nochmal versucht, irgendwie, ja, vielleicht überlegst du das nochmal, irgendwie bleib doch noch ein bisschen dabei, bist du da so gut drin und so. Aber sowas in der Richtung wie Druck, du musst das jetzt machen, weil das haben wir zum Beispiel nie gemacht. Und das wurde uns im Nachgang manchmal noch so ein bisschen, vielleicht hätten wir in der Phase so ein bisschen mehr Führung gebraucht. Dann hätten wir vielleicht das eine oder andere, das sehen wir jetzt heute, wo wir ein bisschen älter sind. Dass man dann doch in manchen Situationen schneller mal aufgibt an Sachen und wo man auch mal so ein bisschen hindrangsaliert werden könnte, sagen wir mal so. Ja, also ja. Das haben sie schon gesagt irgendwie. Aber eigentlich sind wir da sehr offen, glaube ich, mit umgegangen und auch tolerant.
Jetzt war ja sicherlich deine praktische Erfahrung, dein praktisches Wissen vor 32 Jahren noch ein anderes als heutzutage. Würdest du sagen, dass du dementsprechend auch für deine Kinder unterschiedlich ja, ein Mediziner-Schrägstrich-Vater warst, weil du einfach dazugelernt hast und hier und da mal Dinge aus dem Krankenhaus erfahren hast, mitbekommen hast, die du dann bei deinem letzten Kind anders angewendet hast zu Hause als beim ersten?
Nee. Nee, das ist, glaube ich, eher so eine generelle Einstellung. Also es ist auch eine große Fehleinschätzung zu glauben, irgendwie, dass Kinder von Medizinern irgendwie jetzt besonders gut versorgt sind oder besonders behütet aufwachsen, was Verletzungsgefahren irgendwie oder was also Krankheiten angeht. Also ich glaube, da spielen eher so persönliche Dinge eine Rolle, wie man halt selber Dinge wahrnimmt, unabhängig davon, ob du Mediziner bist oder nicht. Und da bin ich, glaube ich, eher so ein Karaoke-Typ irgendwie, der auch diverse Verletzungen hinter sich hat. Man muss halt Dinge ausprobieren. Ne, also Kinder dürfen fallen, Kinder müssen sich auch
Ja.
verletzen irgendwie. Also du kannst nicht irgendwie immer diesen Sicherheitsschirm oder diese Vakuumglocke irgendwie um die Kinder packen. Damit schränkst du sie, glaube ich, sehr ein. Und wenn ich so gucke, was ich so, klar weiß ich, was alles passieren kann, irgendwie bei Aktivitäten oder wenn du irgendwelche Erkrankungen hast. Das hat in den ein oder anderen Lebenssituationen schon eine Rolle gespielt irgendwie, aber wenn du jetzt so auf so Sportsachen angehst oder so Unfallverletzungen, also da bin ich auch selber wirklich, wie ich schon sagte, kein gutes Vorbild. Also was den Schutz angeht.
Gab es denn mal eine Situation, wo du mit deinem eigenen Kind in die Notaufnahme musstest, oder konntest du
Ja.
alles sozusagen zu Hause behandeln?
Nein, nein. Also ja klar, also wir waren mit den Kindern sowohl im OP irgendwie als auch im Krankenhaus. Nee, nee. Es ist, glaube ich, auch das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein Riesenfehler, wenn du als Selbstbetroffener dort versuchst, irgendwie den Kindern medizinisch zu helfen. Also da habe ich tatsächlich auch immer so große Gamaschen vor. Weil ganz wichtig bei der Beurteilung von Sachen ist, dass du da einigermaßen objektiv und emotionslos rangehst, ne? Wenn du halt
Ja.
tatsächlich die richtige Entscheidung treffen willst. Es ist besonders wichtig, wenn es halt kritische Sachen sind. Und das kannst du als Elternteil nie. Also das geht gar nicht. Also meine Frau hat auch zum Beispiel häufiger mal gesagt, komm, jetzt gehen wir mal zu einem richtigen Kinderarzt. Ne? Also weil je nachdem irgendwie, in welcher Phase du dich gerade befindest, wie du emotional gerade drauf bist, fällst du dann auch wirklich Fehlentscheidungen. Ne? Manchmal bist du
Ja.
irgendwie total vorsichtig, irgendwie übervorsichtig, weil du gerade, keine Ahnung, im klinischen Alltag irgendwas Fieses erlebt hast. Oder du bist total lax. Also wir hatten, das kann ich tatsächlich sagen, irgendwie in meiner Ausbildungszeit, irgendwie, als ich zum Beispiel auf Intensivstation war, da konnten meine Kinder irgendwie, weiß ich, mit dem Kopf unterm Arm angekrochen kommen irgendwie und dann haben wir gesagt, oh, tut alles so weh und alles so furchtbar. Ich habe gesagt, komm, stell doch nicht so an. Ich sehe jeden Tag
Ja.
total fiese Schicksale, es ist alles gut. Und dann gab es zum Beispiel auch so Phasen, ich habe auch lange Onkologie gemacht, also Kinderonkologie, wo ja die Symptome auch so ganz, ja, subtil herankommen, also ganz allgemeine Symptome. Und da war, weiß nicht, jede Müdigkeit oder jeder blaue Fleck, der so ein bisschen mal mehr war, dann dachte ich, oh Gott, vielleicht das Kind in Leukämie oder sowas. Ne? Und das sind so Sachen irgendwie, da habe ich halt gelernt, du bist halt nie, als Elternteil nie objektiv. Du solltest dir da, glaube ich, immer Hilfe holen. Und das habe ich
Ja.
auch immer gemacht. Also, das hat auch.
Und bist du selber vielleicht auch streckenweise, weil du gerade ein junggeborenes, kleingeborenes, frischgeborenes Kind wieder zu Hause hattest, in Phasen auch empathischer als Arzt geworden, weil du
Ja.
sozusagen anders mitgefühlt hast als noch vorher, ohne Kinder zu haben?
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mir kaum vorstellen, wie man Kinderarzt sein kann, ohne ein Kind zu haben. Also weil das gibt tatsächlich noch
Ja.
eine ganz, ganz andere ja, Sichtweise sozusagen wie auf dieses Familiendreieck, ne? Wenn du halt Kinder und die Eltern siehst. Weil das ist in der Kinderheilkunde, glaube ich, noch ganz special. Du behandelst ja nie den Patienten allein, also das Kind, sondern behandelst immer die Eltern mit. Ne?
Ja.
Und dieses Gefühl, was die Eltern dann haben, das kann man, glaube ich, irgendwie nicht im Studium lernen. Das kriegt man auch nicht, ist auch nicht angeboren. Also Elternsein ist ja nicht angeboren. Ne? Das musst du ja tatsächlich irgendwie erleben. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung ist, wenn du auf dieser Seite, sozusagen auf der Behandlerseite stehst, irgendwie, dass du so ein bisschen nachvollziehen kannst, wie die sich fühlen könnten und dass du dich dafür auch offen machst. Ne? Also vielleicht gelingt das, also es gibt ja sicher auch super gute Kinderärzte und Kinderärztinnen irgendwie, die keine Kinder haben, die das vielleicht trotzdem können. Ich persönlich finde, dass mir das sehr weitergeholfen hat. Ja. Und ich glaube auch, dass das hilfreich ist. Ja, sehr hilfreich.
Ja. Jetzt sind wir ja auch ein Service-Podcast und die meisten unserer HörerInnen haben sehr, sehr kleine Kinder zu Hause oder stehen kurz vor der Geburt. Und man bekommt ja in der Regel den ersten Kontakt mit einem Kinderarzt erst, wenn das Kind auf der Welt ist. In meinem Fall war es so, mir wurde geraten, also ich wohne in Hamburg, in einer, ich würde sagen, Großstadt. Da wurde mir geraten, ich möge mir schon einen Kinderarzt aussuchen, bevor das Kind auf der Welt ist. Mhm. Dann fängt man an zu googeln. Meine Kriterien waren Empfehlungen von Freunden und natürlich auch die Nähe zur eigenen Wohnung. Was meinst du, wie geht man da am besten ran, wenn man vielleicht keine Erfahrungswerte anderer hat? Wie sucht man sich den richtigen Kinderarzt?
Ganz schwierig. Also es ist tatsächlich, sag mal, extrem wichtig irgendwie, dass du, ich glaube, es gilt für alle Ärzte irgendwie, aber für Kinderärzte wahrscheinlich noch mehr, weil du halt dann für jemanden anders noch verantwortlich bist, dass du jemanden findest, zu dem du Vertrauen hast. Das ist eigentlich, glaube ich, noch fast noch wichtiger irgendwie als dieses ultra tolle medizinische Wissen. Ne? Also was, weil es gibt ganz viele Wege nach Rom irgendwie, aber du musst halt Vertrauen zu dem Arzt oder zu der Ärztin haben. Und das kannst du im Vorfeld ja nicht wissen. Also und wenn du mich nach Kriterien fragst, wonach suche ich? Also erstmal würde ich nach einem Kinderarzt suchen oder Kinderärztin, dass du überhaupt jemanden findest. Das ist ja nicht so ganz banal in diesen Zeiten. Und dann würde ich das, glaube ich, genauso machen, wie du das sagst. Das würde ich irgendwie auf Meinungen hören, die befreundete Familien haben. Wenn du jetzt gar keine hast, dann musst du es einfach ausprobieren. Du kannst natürlich irgendwie gucken, dass du irgendwie Internetrezensionen liest, irgendwie, was du da liest, aber da wäre ich auch ganz zurückhaltend irgendwie. Klar, wenn du jemanden natürlich immer nur hast, der nur einen gelben Stern an der Ecke hast und wo von den, keine Ahnung, 500 Eintragungen alle sagen, boah, der hat nie Zeit, der ist unempathisch irgendwie und der schlägt die Kinder. So einen solltest du vielleicht nicht nehmen irgendwie, aber in der Regel findest du ja doch sehr durchwachsene Kommentare. Da habe ich ehrlich gesagt keinen guten Tipp, wenn ich ehrlich bin. Also außerdem von Freunden.
In der Regel geht man ja auch davon aus, dass das Kind gesund auf die Welt kommt im besten Fall und dass dann die ersten Untersuchungen mehr oder weniger Standard sind. Mhm. Für alle, die es noch nicht so genau wissen, es gibt sogenannte U-Untersuchungen, ich glaube 1 bis 11, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Ja, dann gibt es auch noch J1, J2.
Also bin ich noch lange nicht.
Ja, alles gut. Also man kann die Kinder sozusagen betreuen, bis sie 16, 17 sind, also mit diesen Vorsorgeuntersuchungen, ja.
Okay. Und die erste, also die U1, die passiert im Regelfall direkt nach der Geburt. Mhm. Die U2 ist meiner Meinung nach auch häufig noch im Krankenhaus, es sei denn, man verlässt sofort das Krankenhaus, nachdem man sich gut fühlt. Und dann kommt man so bei der U3, sage ich mal, in den ersten persönlichen Kontakt mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin. Da hat man immer ein sogenanntes U-Heft dabei und das wird dann mehr oder weniger gut gepflegt vom Kinderarzt. Muss man da auf irgendwas achten, dass der das auch ansprechend oder entsprechend ausfüllt oder reicht da so ein Standard hier ein Häkchen, da ein Häkchen Einsatz am Ende? Es wird ja dann immer erst wichtig, wenn es dann drauf ankommt, solange alles in Ordnung ist.
Also ich kriege ja auch relativ viele Patienten, die dann irgendwie den Kinderarzt wechseln wollen, jetzt irgendwie auch derweil aus ganz Schleswig-Holstein und sehe tatsächlich dort unterschiedlich ausgefüllte U-Hefte. Ja. Häufig korreliert das tatsächlich zu dem, was mir Eltern vermitteln, was sie bisher von dem Kinderarzt oder der Kinderärztin gelernt haben, was da drin steht. Das muss ich schon sagen. Irgendwie. Also wenn du immer nur ein Kreuz siehst, dann hast du fast, ich will nicht sagen immer, aber häufig auch Situationen, wo Eltern vergleichsweise häufig alleingelassen werden und mit relativ wenig Informationen starten. Das ist einfach, das ist nur ein Eindruck, das ist keine Studie. Ne? Also was ich immer ganz schön finde, irgendwie, wenn tatsächlich irgendwie irgendwelche auch so ein bisschen emotionalen Kommentare mit dabei stehen, ne? Was ich, tolles Kind, hat dies und jenes gut gemacht irgendwie. Oder wenn auch, weißt du, so eine U-Untersuchung ist eigentlich nie gleich und auch nie unauffällig. Irgendwas ist eigentlich immer. Ne? Und letztendlich ist das ja auch, sind das Gedankenstützen irgendwie für den Kinderarzt oder Kinderärztin selber, aber auch dann möglicherweise beim Wechsel. Und deswegen finde ich, gehört eigentlich in jedes U-Heft gehören irgendwelche Kommentare rein. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die Untersuchung, ich habe schon, keine Ahnung, Tausende gemacht, wo ich nichts reingeschrieben habe, das gibt es, glaube ich, gar nicht. Also irgendwie, also
Ja.
irgendwas ist immer. Ne? Also, und wenn es halt auch nur etwas ist, wie gesagt, wo du halt das nächste Mal vielleicht drauf achtest als Erinnerungsstütze oder halt, wie gesagt, wenn es irgendein Kollege oder Kollegin übernimmt, dass sie halt darauf achten. Also um deine Frage jetzt dezidiert zu beantworten, das korreliert irgendwie und das Ausfüllen von und je weniger drin steht, ich glaube, desto weniger wird möglicherweise auch auf das Kind eingegangen, glaube ich.
Okay.
Aber wie gesagt, das ist irgendwie so, das ist nur ein Gefühl.
Ich habe eine ganze Menge Fragen, so wirklich handfeste Alltagsfragen mitgebracht und ich versuche das mal so ein bisschen chronologisch zu machen, damit man da so ein bisschen mitlaufen kann. Also man hat das Kind jetzt ganz neu zu Hause, ist noch vielleicht mit vielen Dingen sehr, sehr überfordert und viele legen sich vorab eine Hausapotheke zu. Da kann man sich natürlich durchs Internet googeln und findet alle möglichen Tipps und Tricks. Was würdest du sagen, ist wirklich wichtig zu Hause zu haben für den Fall, dass?
Also ich glaube, das hängt vom Alter ab. Also ich sage immer, wie bei den kleinen Kindern, also bei den kleinen jungen Säuglingen, gebe ich vergleichsweise wenig Hausapotheke mit, weil die kleinen Säuglinge möchte ich sehen. Weil die sind halt gerade so bis 6. Monat ungefähr, ist das alles so unspezifisch und wenn die Eltern sich Sorgen machen, sollen sie wenigstens einmal Rücksprache halten, irgendwie bevor sie irgendwas machen. Das heißt also, die Hausapotheke, die ich zum Beispiel den Kindern in meiner Ambulanz mitgebe, wenn die halt zu U2 oder zu U3 kommen, das sind im Wesentlichen Schmerzmedikamente, also Paracetamol ist das meistens am Anfang. Dann Dinge, irgendwie einfache Dinge ohne Nebenwirkungen, die die Atemwege frei machen können. Das sind also Kochsalznasentropfen und etwas, um das Sekret abzusaugen. Und mehr gebe ich erstmal nicht. Ne? Und dann halt, klar, wenn dann speziell irgendwelche Sachen auffallen, aber das ist nicht die Standard-Hausapotheke. Wenn die Kinder dann ein bisschen älter sind, ich sag mal oberhalb von 6 bis 12 Monaten, gehört sicher zur Hausapotheke dann wieder Atemwegsinfekte dazu. Beispielsweise würde ich immer Inhalationsgeräte nehmen und da gibt es also solche Inhalierhilfen. Die braucht eigentlich jedes Kind irgendwie in der Infektzeit. Und vielleicht, je nachdem, wie sich das dann halt in der ersten Zeit so ergibt, dann auch spezifische Inhalationsmedikamente, also Cortison beispielsweise oder so bronchienerweiternde Salbutamol. Gehört sicher dazu, möglicherweise auch so Hustenstiller. Da gibt es wenige irgendwie auf dem Markt, die tatsächlich irgendwie auch helfen. Ne, da wäre Kapval zum Beispiel sowas, das ist so ein Medikament, das kann man nehmen. Wobei man kann dann auch irgendwie heiße Milch mit Honig nehmen, wenn die Kinder über 1 sind. Und dann auch abschwellende Nasentropfen, so ab dem Alter von 6, 7 Monaten, irgendwie würde ich auch mit als zur Hausapotheke zählen. Dann nächste Stufe, wenn die Kinder sich bewegen und sich verletzen können, gehören sicher in die Hausapotheke also mal Desinfektionsmittel. Da gibt es auch nur eins,
Ja.
Octinidin. Das ist eigentlich das Einzige,
Ja.
was Sinn macht. Weil das kannst du überall drauf machen, auf Wunden, Schleimhäute, egal, kannst du trinken, passiert nichts. Und halt entsprechende Dinge, mit denen du Wunden erst versorgen kannst, wenn die Eltern sich das zutrauen. Ne? Das sind dann halt spezifische Pflaster, die nicht kleben, irgendwie, oder Pflaster, mit denen du so ein bisschen die Wundränder adaptiert kriegst, diese ganzflächig klebenden Sachen, also Steri-Strips, das macht Sinn. Und dann kommen wir in die Phase, wo die Kinder dann so ab 1, 1,5, 2 schon so ein paar spezifischere Erkrankungen kriegen könnten. Das sind dann beispielsweise irgendwie Medikamente vielleicht gegen Krampfanfälle, also wenn sie Fieberkrämpfe haben zum Beispiel, oder wenn sie ihren ersten Pseudokrupp-Anfall haben, irgendwie, dass man da halt für die richtigen Medikamente sucht, die dann auch wirklich in die Hausapotheke gehören. Aber das trifft, wenn man mal eine Zahl nimmt, irgendwie als Hausapotheke nur auf 10 bis 20% irgendwie aller Familien zu. Ne, der Rest braucht das eigentlich. Also eigentlich brauchst du Atemwegsmedikamente und Schmerzmedikamente. Und die musst du richtig einsetzen.
Was hältst du von Fieberthermometer? Da gibt es ja das Klassische, oder auch solche, die man nur so an die Stirn hält oder die man im Ohr anwendet.
Ja. Da
Weißt
gibt's
du,
nur
wozu würdest du
zwei,
raten?
genau, da gibt es ehrlich gesagt nur zwei richtige Sachen. Das eine ist
Ja.
das klassische Fieberthermometer, wo du halt rektal misst. Da würde ich digital nehmen, weil es am schnellsten geht. Und du kannst das Ohrthermometer nehmen. Das geht auch bei Kindern, die das erlauben. Ne? Also die halt mal diese 2 Sekunden ruhig halten, irgendwie, die du halt brauchst, damit du das messen kannst. Alles andere kannst du vergessen. Das Klassische beispielsweise, was du weil du so ansprichst, also auch die andere Orte zu messen, außer Ohr und Po, macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann kannst du es auch lassen. Dieses Hausthermometer, diese Hautthermometer, Meter sind ja tatsächlich relativ verbreitet. Man muss sich aber nur mal vor Augen führen, irgendwie diese klassische Sache, die jeder weiß, irgendwie, wenn Temperatur steigt, ja, so bis in dieser Schüttelfrostphase. Wenn du da ein Kind anfasst, dann ist das außen kalt. Schlicht und einfach, weil die Hautdurchblutung zurückgeht. Und deswegen bist du in jeder Phase der Erkrankung, hast du allein bestimmt durch die Hautdurchblutung, die sagt ja gar nichts über die Körperkerntemperatur, misst du da irgendwelche Fahrkarten. Das heißt also, Hautthermometer kannst du vergessen. Also würde ich überhaupt gar nicht empfehlen. Null. Dann kannst du es lassen. Also, und man muss auch sagen, wie klar, Fieber messen ist ein Mosaiksteinchen im Gesamtbild einer Erkrankung. Wenn du es wissen willst, misst du es halt im Po und im Ohr. Und wenn du es jetzt nicht so genau wissen willst, irgendwie dann, wie gesagt, dann guckst du dir die anderen Parameter an, die dir das Wohl- oder Unwohlsein deines Kindes anzeigen. Ne, die Ärzte fragen zu Recht natürlich immer nach dem Thermometer, aber wenn mir dann Eltern sagen, wie ich habe mit der Hand drauf gefasst irgendwie, oder ich habe irgendwie einen Hautthermometer oder ich habe unter der Achsel oder in der Zunge gemessen, sag ich nur, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Weil Fieber ist ja beispielsweise auch ein wichtiger Parameter, der dir sagt, in welcher Phase der Erkrankung oder möglicherweise auch schon wieder der Heilung du dich befindest. Also das ist für mich auch immer so ein Parameter, wie fange ich jetzt mit irgendwas Neuem an oder nicht. Und das ist, insoweit ist es wichtig zu wissen, dass dieser Wert möglichst genau ist, ne? Also dass er objektiv ist. Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt ein Kind irgendwie 3 Tage krank hat, 40 Fieber gehabt, am 4. Tag kommen die dann und dann sagen die, am 4. Tag ist es jetzt nicht mehr 40 die ganze Zeit, sondern nur noch 38,9, gut gemessen, da ich, okay, der Körper hat den Erreger offensichtlich im Griff, die Temperatur geht runter, also die Entzündungsreaktion geht zurück. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Ich muss nur abwarten, ne, weil der Körper schafft das jetzt. Ne? Wohingegen zum Beispiel andere Richtung, geht in die andere Richtung, geht nach oben an Tag 3, 4, 5 oder so, da ich, okay, der Körper kommt damit nicht zurecht. Ich muss dem irgendwie helfen. Und da will ich halt möglichst genaue Daten haben. Und da hilft es gar nicht.
Ist es denn in Ordnung, das Kind fiebern zu lassen?
Ja.
Also ab wann, ab welchem Tag oder ab welcher Zahl auf dem Fieberthermometer sollte man denn sich schon auf den Weg machen?
Also generell erstmal so ein generelles Statement. Fieber an sich ist nicht das Problem. Fieber ist ein Symptom einer Erkrankung. Ne, also meistens eine Infektionserkrankung, gibt natürlich auch noch seltener andere, aber es ist ein Symptom, es ist keine Krankheit. Man stirbt an Fieber auch nicht, zumindest nicht an Fieber, das durch eine Infektionserkrankung hervorgerufen. Du stirbst durch den Erreger und dessen Probleme, aber nicht durch das Fieber. Insoweit kannst du auch sagen, dass die Fieberhöhe eigentlich erstmal egal ist. Das ist jetzt ein bisschen sehr pauschal gesagt, weil was schon korreliert, wenn du es halt insgesamt guckst, irgendwie ist die Fieberhöhe mit der Entzündungsreaktion. Je höher Entzündung, desto höher das Fieber, desto wahrscheinlicher eine ernstere Erkrankung. Aber es gibt beispielsweise auch Viruserkrankungen, bei so 2-Jährigen, da laufen die Kinder mit 40,2 irgendwie mit roten Wangen, aber doch freudig irgendwie durch die Wohnung. Und es gibt auch Kinder, die sind ultra krank, zum Beispiel gerade Säuglinge, die haben gar kein Fieber, haben vielleicht sogar Untertemperatur und die stehen wirklich kurz vor Intensivstation und oder sogar versterben. Und wenn du mich jetzt nach dem Wert fragst, dann würde ich sagen, irgendwie für Kinder, also bis, muss bei euch merken, so bis 1 bis 3 Monate ist Temperatur völlig irrelevant. Ja, aber das sagt die Temperatur gar nichts irgendwie, weil die Kinder noch gar nicht gut Temperatur regulieren können. Also weder nach oben noch nach unten. Und wenn du dann darüber kommst, dann sind so Temperaturen über 39,45 zumindest bemerkenswert. Das würde ich schon so sagen. Also da würde ich schon so ein bisschen mehr gucken. Aber auch da ist es so, ein 40 fieberndes Kind, wenn ich mir das angucke, es isst, es trinkt, es hat keine Atemnot, es hat eine rosige Hautfarbe. Es ist so ein bisschen angeschlagen, ja, irgendwie ist es natürlich krank, aber sonst ist es eigentlich okay. Dann ist Fieber für mich erstmal, ja, nehme ich zur Kenntnis, finde ich aber nicht schlimm. Ja, aber ja, um deine Frage zu beantworten, 39,45, okay.
Und kannst du uns einmal erklären, wie ein Fieberkrampf aussieht? Würde man das sofort erkennen, auch als Laie?
Ja, eigentlich schon. Also erstmal vielleicht ein Fieberkrampf kommt nicht unbedingt nach Fieber, sondern kann auch vor Fieber da sein. Ne? Weil es ist halt so, der Krampfanfall oder das Gehirn reagiert schneller auf die Dinge, die im Körper ablaufen, mit dann einer fehlerhaften Regulation, als die Temperatur hochgefahren wird. Und ein Fieberkrampf selber beginnt meistens so, dass die Kinder erst ganz starr werden. Wir nennen das tonisch. Dann zucken die so zusammen. Dann werden sie bewusstlos oder sind dabei bewusstlos. Das Wichtige am Bewusstlossein ist, um einen Krampf von einem Nichtkrampf zu unterscheiden, dass dabei meistens die Augen auf sind. Es gibt praktisch keinen Krampfanfall, wo die Augen geschlossen sind. Das gilt für alle Krämpfe. Und das heißt, und weil sie bewusstlos sind, gucken die Kinder dich nicht an, sondern die Augen sind irgendwie verdreht. Und wenn sie starr nach vorne gucken, dann sehen sie so aus, als ob sie durch dich durchgucken. Also sie nehmen keinen Kontakt auf. Also wichtig bei einem Fieberkrampf ist, zumindest wenn es ein einfacher Fieberkrampf ist, so die meisten, ist, das Kind bewusstlos ist. Also erst starr, bewusstlos, dann stürzen sie irgendwo hin und dann fangen sie in der Regel jedenfalls an zu zucken. Das kann aber überall sein. Das kann mit den Lidern sein, das kann mit den Mundwinkeln sein. Meistens geht das dann rüber über den gesamten Körper, dass dann die Extremitäten anfangen zu zucken. Kann ein kleiner Finger sein, kann dann die ganze Hand sein. Wichtig zu sehen bei diesen Zuckungen ist, dass das, wir nennen das immer so Stereotype, also immer gleichbleibende Zuckungen sind. Also nicht so ausfahrende Bewegungen, nicht sowas, sondern das sind dann solche Sachen. Ja, sehen immer gleich aus. Genau, und dann hast du sozusagen ein bewusstloses Kind mit offenen Augen, das sich nicht fixiert, das stereotype, immer gleichbleibende Bewegungen hat. Und das ist ein Krampfanfall. So sieht das
Und dann
aus.
rufe ich die 112 oder packe ich das Kind ein und fahre selber?
Nein, das Erste, was du machst, ist, das Kind zu sichern. Also, weil das Kind ist bewusstlos in der Situation, es kann sich verletzen. Also, A, indem es, wenn es halt irgendwie solche Bewegungen macht, kann alles Mögliche passieren. Oder wenn es halt durch die Bewegung, die es macht, irgendwo hinrollt irgendwie und irgendwas passiert. Also erstmal Kind sichern. Und wenn du das gemacht hast, dann rufst du tatsächlich 112. Du fährst nicht selber, weil selber fahren, das würde ich für alle Notfälle sagen, irgendwie wo man denkt, irgendwie das Kind ist in irgendeiner Form gefährdet. Also erstmal vorweg, ein Fieberkrampf ist nicht gefährlich. Das kann man auch mal von vornherein, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Aber das merken Eltern ja nicht. Eltern in der Situation sind total gestresst und geschockt irgendwie, weil das sieht absolut furchtbar aus. Also ein Krampfanfall sieht aus, als ob das Kind stirbt. Und in der Situation musst du beim Kind bleiben, das Kind sichern und dann gucken auch, dass es weiter atmet. Das macht es auch immer irgendwie, aber darauf musst du halt achten. Und setz dich bitte nicht ins Auto. Zum einen ist es so, wenn du im Auto bist, kannst du im Auto nichts für dein Kind tun. Ja, also egal, ob du zu zweit bist oder nicht, weder auf der Rückbank noch vorne kannst du, wenn irgendwas passiert, eine sinnvolle Beatmung zum Beispiel machen oder sonst irgendwas. Du bist hektisch, du hast eine hohe Unfallgefahr. Das heißt also, du gefährdest nicht nur dich und dein Kind zusätzlich, sondern halt auch andere. Und wie gesagt, das Entscheidende, du kannst es machen. Und was noch dazu kommt, bis du im Krankenhaus bist mit deinem Kind, dauert das in der Regel deutlich länger, als dass die Rettungskräfte bei dir sind. Ne, gerade zum Beispiel, also das gilt meistens sogar auch auf dem Land. Ne, also wenn du in der Stadt bist, irgendwie kannst du davon ausgehen, irgendwie, dass die Rettungskräfte innerhalb von 7 bis 10 Minuten, da gibt es ja Studien zu, bei dir sind. Wenn du selber fährst, musst du mir mal den zeigen, der innerhalb von 7 bis 10 Minuten in der Notaufnahme mit seinem Kind ist. Ne, also, und deswegen macht es immer Sinn, das ist so eine Grundregel bei der Kinderersten Hilfe, dass wenn du eine kritische Situation ist, dass du hast, dass du beim Kind bleibst, das Kind stabilisierst und dann nach einer definierten Zeit irgendwie, das ist meistens nach einer Minute oder sowas, dass du da auch dann nach Hilfe rufst, wenn das halt dann nicht alles gesettelt ist. Und beim Krampfanfall wäre das so, ne?
Kannst du uns vielleicht mal in deinen Arbeitsablauf als oder in der Notaufnahme ein bisschen mitnehmen? Weil meiner Erfahrung nach werden Kinder ja nicht von montags bis donnerstags krank, sondern gerne ab freitags nachmittags.
Genau.
sodass dann doch hin und wieder mal der Gedanke zur Notaufnahme aufgegriffen wird, obwohl man sich das eigentlich ja auch hier und da vermeiden möchte oder auch manchmal vermeiden kann, aber eben der Kinderarzt oder die Kinderärztin des Vertrauens gar nicht erreichbar wäre. und man dann sozusagen über seinen Schatten springen muss und dann doch mal da in der Notaufnahme aufdribbeln muss. Wie läuft das ab? Wird dann gleich sozusagen eingeordnet, wie akut etwas ist oder worauf kann man achten?
Genau, also in guten Krankenhäusern zumindest, und ich glaube, das ist eigentlich derweil Standard, irgendwie werden alle Kinder sollten, ich weiß, ich kann jetzt nicht für alle reden, aber irgendwie für die Kliniken, die ich kenne, also sowohl national als auch international, werden alle Kinder, die dort im Krankenhaus erstmal die Tür betreten, werden sogenannt triagiert. Ne, die kommen also, die kommen halt in eine Kategorie grün, gelb, rot. Grün heißt, kann 100 Jahre warten. Gelb heißt, muss man sich angucken. Rot muss sofort reagiert werden. Ne, und also um zum Beispiel so ein Beispiel zu geben, gelb in der Kinderheilkunde ist zum Beispiel schon ein fiebernder Säugling. Ne, also das muss schon schnell angeguckt werden tatsächlich. Und insoweit gibt es da eine klare Richtlinie, wie es läuft. Und eigentlich funktioniert das nach meiner Erfahrung auch ganz gut. Eltern verstehen das häufig nicht so gut. Ne? Also vielleicht sollte man tatsächlich dann jedem irgendwie eine grüne Lampe oder eine gelbe Lampe irgendwie an die Brust hängen und zu sagen, du bist jetzt grün. Also ich habe das mal in Frankreich auch am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, grün zu sein, und habe dann wieder 10 Stunden gewartet.
Ja.
Das ist dann halt so, weil letztendlich macht auch nur das Sinn tatsächlich. Ne? Also ich kann dazu immer nur sagen, bei Eltern, die dann klar, verständlicherweise auch dann genervt sind, weil sie so lange warten müssen, den sage ich dann immer nur, seid froh, dass ihr warten könnt. Ja, weil euer Kind ist nicht so krank, wie all die anderen irgendwie, die jetzt hier vorgezogen werden. Ne? Oder die halt irgendwie in der Klinik behandelt werden. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, es wird triagiert irgendwie und ernsthaft kranke Kinder werden sofort versorgt. Dafür würde ich eigentlich fast meine Hand ins Feuer legen, ja.
Wir haben, da war ich noch schwanger mit meinem ersten Kind, einen Erste-Hilfe-Kinderkurs gemacht. Mhm. Oder Erste-Hilfe-Kurs für Kinder speziell gemacht. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, das anwenden zu müssen, zum Glück, toi toi toi. Aber es hat mir trotzdem eine Art Sicherheit mitgegeben, so für so ein paar klassische Fälle. Also was mir da besonders hängen geblieben ist, sind so Verbrennungen oder eben auch Verschlucken, was ja gerade am Anfang häufiger vorkommen könnte, theoretisch. Würdest du dir eigentlich wünschen, dass jedes Elternpaar das mal durchmacht, so einen Erste-Hilfe-Kurs? Ja.
Als ich anfing, mich von diesem Spezialistentum von der Uni, mich in die Niederung der Allgemeinmedizin so als Leiter der Kinderklinik zu begeben, da habe ich erst mal so richtig gesehen, irgendwie, was das eigentlich, was diese ganzen banalen Erkrankungen sind. Ich war ja lange irgendwie an der Uni, so super Spezialist irgendwie für Onko und Neo und so. Und da kam mir eigentlich die Idee, was ich erstmal damit konfrontiert war, was denn da überhaupt, womit sich Eltern überhaupt so beschäftigen, eigentlich eine Elternuni zu basteln. Also, dass man irgendwie sozusagen wie dort so ein, bin ja auch so ein Akademiker, komme da daher, dass man irgendwie Fortbildungskurse, Webinare für Eltern macht oder Vorlesungen macht, wo man ihnen einfach die häufigsten Sachen nahe bringt, damit sie das so ein bisschen besser einschätzen können. Und daraus ist auch diese Pedikus-Geschichte entstanden. Das wäre halt irgendwie, so hat das eigentlich alles angefangen und so ist es eigentlich auch immer noch, diese ganzen Sonntagsrunden, die wir da immer machen, wo ja schon seit Jahrzehnten immer die gleichen Fragen kommen. Ja. Aber da sieht man halt irgendwie, was die Eltern so beschäftigt, womit sie sich ja so rumquälen, irgendwie mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Informationen aus unterschiedlichen Quellen, die, ich sag mal ganz vorsichtig, mehr oder weniger qualitativ sind. Also zumindest, wenn es aus der Sicht irgendwie eines evidenzbasierten oder handelnden Mediziners, der auch Vater ist irgendwie und, glaube ich, eine ganze Menge schon gesehen hat. Insoweit würde ich sagen, ja, Aufklärung ist alles. Das ist meine Meinung dazu. Und ein Erste-Hilfe-Kurs finde ich auch total hilfreich. Wir haben ja auch so einen und der ist, glaube ich, relativ so ein bisschen unterschiedlich irgendwie zu den anderen Kursen, weil der sehr darauf abzielt, präventiv tätig zu werden. Das ist also halt irgendwie die Situation, dass es eher darum geht, Dinge zu vermeiden, Komplikationen zu vermeiden oder halt auch dann, ne, weil du gerade, können wir vielleicht nochmal im Detail besprechen, irgendwie was so Verschlucken angeht oder halt auch Verbrennung zum Beispiel. Da lege ich meine Hand für ins Feuer irgendwie, dass das 50-60% der Eltern falsch machen, reflektorisch, weil sie es nicht besser wissen. Ne? Und Insoweit finde ich, sind solche Kurse, Aufklärungskurse, die Eltern Verständnis nahebringen, damit sie dann das auch nicht sofort wieder vergessen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, warum das so ist, dann habe ich das ungefähr eine Sekunde in meinem Kopf, danach ist das weg. Ne? Und insoweit finde ich, und die Dinge sind auch nicht so schwer. Also das ist ja, also Medizin ist ja kein Buch mit sieben Siegeln und keine Raketenwissenschaft. Also viele Dinge sind vergleichsweise einfach, finde ich. Also wenn man sie zumindest einmal verstanden hat. Und insoweit macht das Sinn. Ja, ich würde jedem Elternteil auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kurs empfehlen. Was ich nicht unbedingt empfehlen würde, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, einfach weil es viel zu selten vorkommt, sind diese Kurse, die sich rein auf praktische Dinge an der Puppe konzentrieren. Also, dass du irgendwie da lernst, wie du ein Kind lagerst, beatmest und eine Thoraxkompression machst. Also davor kommen ungefähr 20 Millionen andere Sachen irgendwie, die du vorher machen musst, damit du erst gar nicht in diese Situation reinkommst. Weil das,
Ja.
gerade Thoraxkompressionen zum Beispiel, sind so selten notwendig, dass
Ah
man
ja.
Eltern eigentlich nur verwirrt irgendwie mit solchen Sachen. Dann fangen die mit irgendwelchen, vergessen sie halt die wichtigen Dinge im Vorfeld und lernen dann halt irgendwie auf so einer Puppe rumzudrücken. Und auch da muss ich auch ganz klar sagen, ich habe auch lange Profis fortgebildet. Also wir haben irgendwie aus der MHH in Hannover, irgendwie haben wir hier sozusagen die Erste Hilfe etabliert irgendwie in den Kliniken und das irgendwie aus dem Ausland hergezogen. Und wenn ich gucke, irgendwie wie selbst Profis, was die trainieren müssen, irgendwie, damit das funktioniert. Also in der Klinik machen wir jeden Monat mit dem gesamten Team, also immer so in wechselnden Schritten, eine Reanimationseinheit. Jeden Monat. Ne?
Ja.
Als Mediziner, also als Pflegekräfte und Ärzte, Ärztinnen. Und kann trotzdem sagen, dass nicht jede Reanimation 100% gut verläuft. Ne? Und deswegen kann man alles machen, ja. Ich will auch nicht sagen, dass man das nicht machen soll irgendwie, aber ich finde, das Lernen von Erkrankungen und Dinge frühzeitig zu erkennen, wann es kritisch wird, um dann rechtzeitig tätig zu werden, ist wichtiger, als hinterher zu
Ja.
irgendwie gut zu reanimieren. Also Prävention ist immer besser, als hinterher andere Sachen toll zu machen.
Gibt es denn so klassische Gefahren im Haushalt? Also ist es gerade dieses Verschlucken und Verbrennen, was
Ja.
wir schon angesprochen haben?
Ja. Also klar, ich meine, verschlucken, ganz ehrlich, verschlucken tut sich jedes Kind. Also ich will ich sagen,
Ja.
100 gibt es ja nicht irgendwie, aber 99,9 wird so ein Kind irgendwie mal etwas vor die Atemwege bekommen, irgendwie wie wild husten. Lass es einfach nur die Beikost-Einführung sein, da passiert das immer. Ne, man muss das ja erst lernen, so und sowas richtig zu schlucken. Aber natürlich irgendwie nehmen die Kinder irgendwie auch alles Mögliche in den Mund und das gerade in einem Zeitraum, wo sie das nicht richtig einschätzen können, irgendwie, ob sie das jetzt in den Mund nehmen sollten oder nicht. Ne, und das ist so ein ganz großer Klassiker irgendwie, dass viele Eltern aus Angst, dass die Fremdstoffe dann, sei es jetzt eine Reißzwecke, ein Legostein, eine Nuss oder name it, irgendwas, in den Mund nehmen, dann haben sie alle nur gehört, oh Gott, das Kind erstickt jetzt sofort, Aspirationsnotfall, ist tot hinterher. Dabei muss man sich einmal im Klaren machen irgendwie, dass der natürliche Weg, wenn etwas im Mundbereich ist und dann nach unten geht, ist der natürliche Weg immer in den Ösophagus, also in die Speiseröhre. Ja, und wenn es
Ja.
erstmal da ist, das ist auch nicht schön irgendwie für bestimmte Sachen, aber da ist es safe. Ja, also da ist es erstmal
Ja.
drin irgendwie und dann kann man Notarzt rufen, in die Klinik fahren, dann kann man es wieder rausholen oder auch nicht, oder man lässt es halt irgendwie dann via Naturalis über den Po abgehen. Ne?
Ja.
Dass etwas in die Atemwege reinkommt, ist ja immer daran gebunden, dass du beim Schlucken sozusagen diesen Fremdkörper wie so ein Staubsauger beim Schlucken einziehen muss. Das heißt, du musst sozusagen Luft holen dabei. Und der Klassiker ist, dass Kinder etwas im Mund haben, ne, den Legostein zum Beispiel, dass irgendwelche Betreuungspersonen, sei es Eltern oder wer auch immer, vor lauter Schreck auf das Kind zurennen, möglicherweise auch versuchen, mit Gewalt etwas aus dem Mund herauszuholen, was das Kind ja gerade mit ganz viel Hingabe essen wollte und für sich probieren wollte. Und es wird sich natürlich wehren. Und was macht es
Ja.
beim Wehren? Es wird tief Luft holen und wird schreien. Was macht es beim tief
Ja.
Luft holen? Dann kommt das Ganze in die Luftröhre rein. Und dann hast du das Problem. Ja, also insoweit würde ich, das ist zum Beispiel so ein klassischer Fehler. Ein anderer klassischer Fehler ist, wenn die Kinder dann tatsächlich das verschluckt haben und möglicherweise tatsächlich dieser Fremdkörper dort im Eingangsbereich der Atemwege liegt oder vielleicht sogar schon in der Luftröhre drin ist. Kann alles sein. dass sie dann versuchen, obwohl das Kind effektiv hustet, versucht diesen Fremdkörper mit irgendwelchen heroischen Maßnahmen, das sieht man überall im Internet irgendwie, werden die Kinder erschlagen irgendwie oder werden irgendwelche komischen Geräte irgendwie auf den Mund, Nase aufgesetzt, um das da rauszuziehen. Wobei die Leute, die Menschen immer vergessen, dass es nichts Effektiveres gibt, als den natürlichen Hustenstoß, einen Fremdkörper zu entfernen. Es gibt nichts Besseres. Ja, insoweit alles, was du machst, ist alles falsch, solange das Kind hustet. Deswegen ist die Maßnahme bei einer Fremdkörperaspiration, solange das Kind gut hustet, Kind in Ruhe lassen. Kind husten lassen. Ja, nichts anderes machen. Kind auf den Schoß nehmen und von mir aus irgendwie gut zureden und huste mal, wenn es das versteht, aber husten lassen. Und natürlich einen Notarzt rufen, ganz klar. Ja, also alles gut. Ja. Aber das wird ganz, ganz häufig falsch gemacht. Ne, weil was dann halt passieren kann in so einer Situation ist, dass A, unterbrichst du diesen hocheffektiven Hustenreflex, weil du klopfst auf diesem Kind rum oder machst da irgendwelche Sachen und störst dein Kind sozusagen bei seinen eigenen Rettungsmaßnahmen. Und was noch passieren kann, ist, dass wenn ein Fremdkörper jetzt, sagen wir mal, irgendwo steckt, aber noch Atmung erlaubt, dass du ihn so mobilisierst durch deine Maßnahmen, dass er dann vielleicht komplett die Atemwege verlegt und dass dann gar nichts mehr geht. Und dann kann ich dir sagen, ist nach meiner Erfahrung die Versterberate, das ist meine persönliche Erfahrung, deswegen rate ich da mal so drauf rum, 100% Versterberate. Ich kenne da zum Glück nur 10, wo das so passiert ist, aber ich werde das nie vergessen. Und die Literaturrate ist 90. 90% dieser Kinder versterben, wenn die Atemwege komplett verlegt sind. Das heißt, das musst du unbedingt verhindern.
Ja.
Ne, und das ist so ein Klassiker. Oder auch diese Geschichten, weil du hast vorhin Verbrennungen gesagt. Ne? Viele Kinder, also meistens verbrennen oder verbrühen sich ja Säuglinge, ne? Also so Säuglinge bis Kleinkinder. Und da wissen die wenigsten, dass eine Kühlung eigentlich nur erlaubt ist, wenn du ganz kleine Verbrühungen hast. Kleiner als eine Handfläche inklusive Finger des Kindes. Das ist nicht viel. Die häufigsten haben deutlich mehr. Weil die das Kühlen, um das mal auf den Punkt zu bringen, auch das habe ich heute erst wieder einen Reel von meinen Kollegen da auf Instagram gesehen, die erzählen irgendwie, wenn du das kühlst, irgendwie kannst du den Gewebsschaden reduzieren. Das stimmt überhaupt nicht. Also da gibt es genug wissenschaftliche Daten, dass du den Schaden eigentlich kaum bis gar nicht wieder zurückkriegst. Kühlen ist eine Schmerztherapie. Das ist auch hilfreich, das ist alles gut. Aber eine Schmerztherapie darf nicht dazu führen, dass ein Kind dann unterkühlt und damit in Lebensgefahr gerät. Und deswegen ist es so, dass jede nationale und internationale Richtlinie dir sagt, ein Kind, das eine Verbrühung von größer einer Handfläche inklusive Finger hat, nicht gekühlt wird. Nicht gekühlt wird. Ja, und jetzt frag mal die Eltern, welche Eltern das beherzigen.
Ja.
Ne, und deswegen müssen die verstehen, irgendwie, dass sie mit dieser Kühlung den Schaden nicht beheben. Ja, das denken ja alle. Ne? Wir machen das mal drauf irgendwie und das erzählen mir auch meine Kollegen. Also wie hat Instagram heute, kann man gucken.
Ja.
Ein großer Account mit vielen Followern.
Ja, das ist das Problem. Mhm. Wenn die Verbrennungsstelle kleiner ist als so eine Hand mit inklusive der Finger, dann ist Kühlen sinnvoll als Schmerztherapie. Mhm. Und muss man dann auch einen Arzt aufsuchen? Mhm. Oder kann man da erstmal zu Hause mit einer Salbe, sag ich mal, und Verband helfen?
Keine Salbe, nie. Wieder so eine Grundregel. Genau.
Ja.
Also du unterscheidest bei Verbrühung immer so drei Grade. Grad 1 ist so sonnenbrandmäßig irgendwie. Das kannst du machen, wie du willst. Da ist die Haut intakt, ist nur rot irgendwie und tut weh. Da kannst du zu Hause bleiben, kannst deinem Kind irgendwie Schmerzmittel geben, Paracetamol, Ibuprofen und kannst das mit irgendwelchen Gurken, Quarkverbänden auch kühlen. Alles gut. Da kannst du von mir jetzt auch Salbe drauf machen. Hilft sowieso nicht irgendwie, aber mach mal. Das zweite ist, die Grad-2-Verbrennung ist immer, da ist die Haut verletzt. Ne, und du hast entweder eine Blasenbildung irgendwie oder du hast dann, wenn die Blasen halt aufgehen, eine offene Wunde. Und da würde ich generell sagen, dass du das eher ärztlich vorstellst, außer du hast vielleicht so eine kleine Brandblase an der Fingerkuppe irgendwie oder am Unterarm oder sowas, das kannst du zu Hause auch selber machen. Ne, aber wenn du größere Flächen hast, würde ich immer raten, das von ärztlichem Personal mitbeurteilen zu lassen und möglicherweise auch versorgen zu lassen. Das gilt auf jeden Fall für die mit Abstand häufigsten Verbrühungen, die halt im Hals-Gesichtsbereich sind und im Genitalbereich sind. Das musst du immer machen. Ne? Sie werden immer ärztlich vorgestellt. Und dann ist immer die Frage, ne, fährt man zum Kinderarzt oder fährt man gleich in die Klinik? Das ist ja auch mal wichtig. Das erzähle ich den Eltern auch immer in unseren Erste-Hilfe-Kursen. Und da gilt eigentlich generell, dass du eigentlich fast immer in die Klinik fahren kannst. Irgendwie, weil die wenigsten Kinderärzte kennen sich mit Verbrühung aus oder haben dann auch die richtigen Verbandsmaterialien da, weil die nicht so ganz günstig sind. Deswegen werden die meisten Kinder sowieso weitergeschickt. Das muss man dann gucken. Ne? Also deinen Kinderarzt kennst du ja dann irgendwann, wenn es zu den Verbrühungen kommt, hast du ja die U3 meistens hoffentlich schon hinter dir. und dann weiß ich, gut, dann würde die nicht gleich fragen, hier kannst du Verbrühung versorgen, irgendwie, aber vielleicht hat man dann irgendwas gehört. Aber so eine Grundregel ist immer eher, dass die Kinder mit Eltern dann in die Klinik fahren. Und dann ist immer die Frage, fährt man selber oder Notarzt? Dann gilt das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie, wenn man das einschätzt als kritisch, und kritisch ist eigentlich alles, was oberhalb von 2 Händen ist, ruft man Notarzt. Auch da gilt vor allem die Regel, Verbrennungen tun irre weh. Und ihr habt zu Hause keine Möglichkeit, Schmerzen adäquat zu behandeln. Bis das Paracetamol wirkt, irgendwie ist eine Stunde vorbei, so ungefähr, oder halbe, dreiviertel Stunde jedenfalls. Und dass die Rettungskräfte, die dann dazukommen, wenn die Verbrühungen so ein bisschen größer sind und wirklich wehtun, als allererstes machen, wenn sie gut sind zumindest, ist dem Kind adäquat Schmerztherapie zu geben. Ja, die Kinder kriegen dann so ein Spray in die Nase zum Beispiel. Und dann ist das erstmal gegessen irgendwie und dann fährt man dann zur weiteren Versorgung in die Klinik. Und so eine Brandwunde wird nicht angefasst, ja, also von Eltern. Ja. Das Einzige, was du machen darfst, irgendwie, nachdem du gekühlt oder auch nicht hast, ist, kann man machen, irgendwie so eine Plastikfolie drüber zu legen. Das kann man, so eine Frischhaltefolie.
Ah ja.
Aber auch da wäre ich immer zurückhaltend.
Der Instinkt würde mich selber, wenn es bei mir selber wäre, wäre immer der Gang zum Wasserhahn.
Ja.
Und da habe ich früher immer gehört, ganz kalt, dann habe ich mittlerweile gehört, gar nicht mal so kalt, vielleicht noch ein Kühlpad drauflegen, also das sollte man alles.
Genau, also wenn du, also ganz kalt nicht, also man sagt immer handwarm und dann idealerweise 20 Grad und dann fragen mich halt dann, ja, wie soll ich jetzt 20 Grad wissen? Ja. Du sollst kein Thermometer drunter halten, man muss ja schnell sein, ne? Also wenn du irgendwas bewirken willst, sollst du möglichst schnell sein, also gerne innerhalb von einer halben Minute oder so. Das heißt, da sage ich immer, dreht den Wasserhahn auf, warm. Und dann haltet ihr eure Eiringehand drunter und was für euch angenehm zum Händewaschen ist, das ist die richtige Temperatur. Okay. Ne? Und dann dreht ihr halt dann kalt dazu irgendwie und da packt ihr das drunter, was euer Kind hat. Wie gesagt, Wasserhahn gilt ja im Grunde nur für Extremitätenverletzungen. Also wenn du zum Beispiel so ein Kind hast, das eine Rumpfverletzung hat, dann ist das ja fast zwangsläufig irgendwie mehr als 2 Hände. Und da kannst du die Kühlung gleich lassen. Musst du gar nicht machen.
Ja, okay.
Und Kühlpack übrigens, eine Sache noch zum Kühlpack, weil wir es schon angesprochen hast, Kühlpacks kommen mit 7 Grad aus dem Kühlschrank und du sollst ja 20 Grad Wasser machen, also wenn du Kühlpacks draufpackst, würde ich auch dann immer eher auf Grad 1, also Sonnenbrandverbrühung packen, dann leg was dazwischen, ein Küchentuch oder so.
Ja.
Und guck ab und zu mal darunter, ob das derweil weiß geworden ist.
Naja, das gibt's ja auch noch, dass man dann in die falsche Richtung geht. So ein großes Wort, was immer durch die Gegend wabert, gerade wenn man ein Säugling zu Hause hat, ist der Kindstod. Mhm. Was passiert da genau und hat man überhaupt eine Handhabe, wenn ein dieses Schicksal ereilen sollte? Mhm. Und wie realistisch oder wie häufig kommt das tatsächlich vor?
Also es ist zum Glück derweil relativ selten. Also wenn du jetzt die Zahlen anguckst aus den letzten Jahren, dann reden wir, je nachdem, welche Studie du, welche Erhebung du anguckst, ungefähr von 100 bis 120 Kindern in ganz Deutschland im Jahr. Also es ist selten. Ja. Aber jedes einzelne Kind, das am plötzlichen Kindstod verstirbt, ist eine Katastrophe. Ne? Also das mal auf den Punkt zu bringen. Und ich sage auch mal, die meisten Fälle sind auch nicht nötig. Also man kann nicht alles verhindern irgendwie, aber ein Großteil. Es gibt Länder beispielsweise, in denen kommt plötzlich der Kindstod praktisch nicht vor. Ne, einfach weil die Eltern sich dann doch eher irgendwie an die sogenannten Präventiv- oder Vorsichtsmaßnahmen halten können. Nun zur Frage, was passiert eigentlich? Also plötzlicher Kindstod passiert immer im Schlaf. Und was passiert ist, dass die in irgendeiner Form die Atmung des Kindes unterbrochen wird. Das kann sein, dass irgendwas auf die Atemwege drauffällt. Das kann sein, dass sie einen Krampfanfall haben. Das kann sein, dass die erbrechen. Oder dass sie, ja genau, solche Sachen. Und dann muss mindestens noch ein zweiter Faktor dazukommen, dass das Kind in der Situation nicht, obwohl dort irgendwas passiert, adäquat auf diesen Sauerstoffmangel, der sich dann ergibt, reagiert. Das heißt also, es gibt immer Reifungsprozesse. Jeder Mensch, wenn ich dir jetzt zum Beispiel Nase und Mund zuhalte, kriegst keine Luft. Dann wirst du irgendwann, wenn die Sauerstoffsättigung weit genug runterfällt, wirst du Kopfbewegungen machen, ganz reflektorisch. Und du wirst irgendwann auch ganz tief Luft holen. Das ist so ein Rettungsatemzug. Das sind Reflexe drin. Und diese Reflexe, die wachsen. Das erklärt zum Beispiel auch, dass Kinder, das passiert ja Kindstod praktisch nur in den ersten 6 Monaten vorkommt. Danach wird es deutlich seltener. Also zwischen ersten Monat und 5., 6. Monat ist mit Abstand am häufigsten. Also eine Spitze ist irgendwie 4., 3., 4. Monat. Und danach geht das deutlich runter. Es gibt vereinzelte Fälle auch noch im zweiten Lebensjahr. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Das heißt also, diese Rettungsreflexe funktionieren nicht richtig. Und dann gibt es auch noch, und das sieht man dann immer bei diesen ganzen Publikationen, die irgendwie auch von den Medien dann durch die Gegend gejagt werden, irgendwelche Dinge, wo man findet, dass irgendwelche Neurotransmitter, also Nervenleitungen beeinträchtigt sind. Das war letztens erst wieder eine, die letztendlich aber auch nichts anderes zeigen, als dass diese Kinder aufgrund dieser Störung nicht richtig auf diese Geschichte mit der Atemwegsverlegung oder mit der nicht richtig Luft reagieren können, weil sie das entweder nicht messen können, also weil die Sensoren nicht funktionieren, oder weil sie dort beispielsweise die Signale nicht weiter richtig weitervermittelt werden und dann die Reaktion darauf nicht funktioniert. Das sind die Probleme. Wir nennen das immer, jetzt werden Eltern immer so, man nennt das Triple-Risk-Modell. Das sind so 3 Säulen und die haben in der Mitte so eine Schnittmenge. Und ein Kind kann nur am plötzlichen Kindstod versterben, wenn alle 3 Säulen zusammenkommen. Das heißt, das Kind muss irgendeine genetische Problematik haben. Das heißt, es muss nicht richtig reagieren. Es muss unreif sein in der Reaktion auf den Reiz. Und es muss zusätzlich, und dann kommen wir zu diesen Umweltfaktoren, wo man halt immer was machen kann, es muss zusätzlich etwas haben, das diese Reflexe überhaupt erfordert. Ja, und an den Dingen kannst du etwas ändern. Du kannst zum Beispiel verhindern, dass die Reifungsprozesse langsam ausgeprägt werden. Nikotin zum Beispiel, extrem wichtiger Risikofaktor. In der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft. Ist noch wichtiger, ein größerer Risikofaktor irgendwie als diese Geschichte irgendwie zwischen den Eltern unter einer Decke in Bauchlage liegend irgendwie keine Luft zu kriegen. Ja, also das ist immer das, was immer mit Co-Sleeping kennst du wahrscheinlich. Ne? Diese Geschichte, ein Kind soll nicht im Bett schlafen, sondern im eigenen Bett schlafen und so weiter. Ist auch alles richtig irgendwie, aber Rauchen ist genauso ein wichtiger Risikofaktor. Das wissen auch die allerwenigsten. Ja. Und dazu zählt zum Beispiel auch sowas wie, ich bin gerade vom Balkon gekommen, mein ganzer Pulli ist voller Nikotin und ich habe da meinen Säugling drauf. Da atmen sie sozusagen die Moleküle auch mit ein. Und dann haben wir schon alle Dinge, die tatsächlich in irgendeiner Form die Atemwege des Kindes verlegen können. Und das sind klassischerweise, ist es die Bauchlage. Deswegen soll man, wenn das Kind unbewacht schläft, so nennen wir das immer, also Eltern passen nicht auf, möglichst nicht auf dem Bauch liegen, weil es dann möglicherweise den Kopf hebt irgendwie und mit dem Kopf dann nach unten geht. Dann kommt diese Phase, kann nicht richtig reagieren, dann hat diese angeborenen Probleme, ist auch nicht ausgereift, hebt den Kopf nicht hoch, macht ihn nicht zur Seite, wie es viele Kinder machen würden, aber eben nicht alle. Und die, die es nicht machen, die sterben dann plötzlich im Kindstod. Ja, also das ist das Problem an der Bauchlage. Das bedeutet aber auch zum Beispiel, dass Kinder, die bewacht werden, das heißt also die, wo man weiß, dass der Kopf und die Atemwege frei sind, die dürfen auch im Bauchlage und die sollen noch im Bauchlage schlafen. Ja, Bauchlage ist eigentlich super für viele Dinge. Ja. Ne? Nur diese eine Geschichte, unbewachte Bauchlage und dann gehörst du zu diesem Risikoklientel, zu den ganz wenigen, die halt die Zusatzprobleme haben, die können halt versterben. Und das sind so die Sachen, den unbewachten Schlaf im Bauchlage verhindern, Überdeckung verhindern, Überwärmung verhindern, nicht rauchen. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und was ich auch immer gerne sage in dem Zusammenhang, manchmal kann man nicht alles einhalten. Es gibt Kinder, die schlafen nur auf dem Bauch der Eltern. Und die schlafen auch nur unter einer Bettdecke mit denen. Das geht halt nicht anders. Sie haben alles versucht und geht halt nicht. Und da sage ich immer, ja, dann ist das halt so. Dann versucht wenigstens die anderen Risikofaktoren zu reduzieren. Ja, immer eingedenk, es ist immer ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen, wie wir so schön sagen. Und je mehr Faktoren du rausnehmen kannst, desto besser. 100% Sicherheit gibt's nicht. Ja, das ist, was ich vorhin auch sagte, ne? Du musst immer abwägen, was ist möglich für die Familie und wo musst du dann doch ein gewisses Risiko eingehen und kannst es auch.
Ja.
Das wäre wie jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel deinem 5-Jährigen verbietest, irgendwie in 2-3 Meter Höhe auf dem Klettergerüst zu klettern. Da kannst du auch runterfallen, sich Genick brechen.
Ja, naja, das stimmt. Ja. Wo sich die Geister auch immer wieder scheiden, ist das Thema Impfung. Mhm. Ich nehme an, dass du einfach wahrscheinlich sagst, folgt der STIKO-Empfehlungen, damit seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Seite. Jetzt mal abgesehen von der STIKO gibt es ja auch immer mal wieder eine neue Impfung, die dazukommt, die noch nicht so, sag mal, populär ist. Ich glaube, gerade in Richtung Meningitis ist das jetzt aktuell vielleicht der populärste Fall. Wie ist deine Meinung zu dem Thema?
Ja, also meine Meinung ist dazu eigentlich ziemlich klar. Ich kenne nämlich einige der Erkrankungen, gegen die wir heute impfen können, wo Kinder in meinen Armen gestorben sind. Meningitis-Fälle gehören auch dazu. Und das ist so furchtbar, weil du kannst nichts machen. Gar nichts. Also die kommen, weißt du, so ein Säugling kommt mit Schnupfen irgendwie und 6 Stunden später ist er auf Intensivstation und 10 Stunden später ist er tot. Das ist Meningitis. Ist zum Glück selten irgendwie. Und wenn du jetzt die Meningitis B-Impfung, von der redest du ja gerade, ansprichst, ich impfe die seit 2014, weil es schon seit 2012 ausreichend gute Daten aus dem Ausland gibt. Und die STIKO hat sich ganz, ganz lange, sag mal, vornehm zurückgehalten, weil sie sagten, es gibt nicht genug Daten. Das haben andere Länder, die auch Medizin können, England, Neuseeland, Australien, Italien, Portugal, name it, ganz viele, haben das alle ganz anders gesehen und impfen ihre Kinder schon seit Jahren. Also, weißt du, das ist halt so eine Geschichte, Meningitis, die Meningitis-Erreger, die hauptsächlichen jedenfalls, sind ausschließlich im Menschen. Ja, die werden nicht von Tieren übertragen, sind nicht irgendwie auf dem Boden, sondern die leben in uns. Ja, und 30% von uns tragen die auch. Ja, also die haben diese Meningitis B. Die sind da drin. Und wenn du mich jetzt fragst, warum werden die einen krank und die anderen nicht und ich finde das raus, dann kannst du mich dann zum Nobelpreis gleich direkt anmelden. aber du kannst es halt vorher nicht rausfinden irgendwie und du kannst aber mit Impfungen die Erreger eliminieren. Das gelingt ja für verschiedene Sachen. Und das ist halt ein Sinn von Impfungen, dass du halt Erreger eliminierst, sodass sie Menschen nicht krank machen können, obwohl sie so selten sind. Und es gibt halt, ich unterscheide bei Impfungen immer, finde ich sie wichtig oder nicht, nicht danach irgendwie, werden die Kinder krank oder nicht. Natürlich werden Kinder krank. Aber es ist schon wichtig zu unterscheiden, ob ein Kind so krank wird, dass es entweder einen langfristigen Schaden bekommt und oder verstirbt. Und Meningitis, wenn du das hast als Säugling, die meisten haben es ja als Säuglinge, dann hast du eine Versterberate, selbst wenn du es erkennst, von 20-30%. Und wenn du es überlebst, trotz Therapie, hast du eine Rate an schwerwiegenden neurologischen Schäden von 40-50%. Meningitis ist nach Frühgeburtlichkeit einer der häufigsten Gründe von erworbenen neurologischen Schäden. Später kommen dann noch Unfälle dazu irgendwie, aber deswegen ist das schon eine sehr ernstzunehmende Erkrankung. Und wenn du mich jetzt fragst, wie ist das mit der Meningitis-Impfung, verstehst du jetzt vielleicht auch, warum ich das schon so lange impfe. Ne? Und wenn man dann dagegen hält, zum Beispiel, ist ja auch immer das Argument, wie ist das mit den Impfnebenwirkungen? Ne? Also was erkaufen wir uns eigentlich damit? Da sage ich immer, wenn ihr an Mathematik glaubt und ihr glaubt immer noch, dass 1 plus 1 2 ist, dann mache ich euch ein einfaches Beispiel. Wir nehmen eine Bevölkerung, wir gehen, keine Ahnung, ins 15. Jahrhundert zurück oder ins 18., egal, und wir zählen einfach die Menschen, die an einer Meningitis erkrankt sind und die daran gestorben sind oder langfristige Schäden haben. Das ist die eine Zahl. Und dann nehmen wir daneben die Zahl an Impfnebenwirkungen. Und ihr nehmt mir jetzt die schlimmste Studie, die ihr irgendwo gefunden habt, von irgendwelchen ganz fiesen Impfverschwörern. Und dann vergleichen wir diese Zahlen. Und dann werdet ihr sehen, dass die Zahlen der Naturerkrankung, was Nebenwirkungen angeht, um ein Vielfaches höher ist, als was du dir je ausdenken kannst, egal wie schlimm du das, was auch gar nicht stimmt übrigens, ne? Aber das ist eine andere Frage. Aber das ist einfache Mathematik. Ne? Und deswegen finde ich irgendwie, wenn man rational entscheidet, sage ich mal so, ne? Also wenn man, viele unserer Entscheidungen machen wir auf Mathematik. Ja, und wenn man das so macht auf der Basis, dann muss man eigentlich impfen. Ja, also, dass es nicht so einfach ist, weiß ich auch irgendwie. Und dass wir dort in das Immunsystem unseres Kindes eingreifen, irgendwie, dass wir mit Nadeln stechen und wie pipapo. Aber ja, ganz kalt betrachtet, kalte Mathematik, ist das, wenn man jemanden berät, ne, dann kannst du auch nichts fürs Individuum. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Impfschaden hat, ist das eine Katastrophe. Das kommt auch vor. Man muss auch ganz klar sagen, ich sage auch mal, eine Impfung ist nicht ungefährlich. Ja? Also wir aktivieren das Immunsystem. Und bei jeder Aktivierung des Immunsystems, sei es nun ein Schnupfenvirus oder eine Meningitis-Impfung, können Katastrophen passieren. Ja, also kannst du eine Autoimmunreaktion auslösen und dann ist das Kind oder der Mensch furchtbar krank. Und dieses Einzelschicksal ist auch eine Megakatastrophe. Aber wenn du jemanden berätst, dann berätst du aufgrund idealerweise großer Zahlen, weil das ist ja die Grundlage dessen. Ne? Und so berate ich halt immer irgendwie und mit dem System habe ich relativ viele überzeugen können, glaube ich.
Hast du gut. Apropos Immunsystem. Jetzt kommen die Kinder mit, weiß ich nicht, zwischen 12 und 18, 24 Monaten in die Kita. Mhm. Und was passiert in der Regel, zumindest in meinem Umkreis, ist, die Kinder werden natürlich erstmal krank. Man redet dann immer von den Kita-Viren. Alle müssen erstmal sich irgendwas einfangen, um dann abzuhärten. Da würde mich mal interessieren, wie das zustande kommt. Und on top, oft gehen die Eltern den gleichen Weg mit und werden auch direkt krank und fragen sich, warum sie mit 30, 40 Jahren dann nicht diese angebliche Abhärtung schon hinter sich haben. Kannst du das ein bisschen aufdröseln?
Ja. Also klar, zum einen verliert das Immunsystem, das ist so alles wie immer, wenn wir es nicht ständig trainieren, irgendwie, dann vergessen wir wieder es. Und das Immunsystem ist genauso. Ne? Also die Eltern werden ja auch nicht genauso krank wie die Kinder, sondern sie werden in der Regel ein bisschen weniger krank. Ne? Ja. Also das muss man ja schon sagen. Und sie werden auch nicht genauso häufig krank wie die Kinder, sondern schon seltener. Aber sie werden vermehrt krank, das ist völlig richtig. Und es ist in der Tat so, dass jeder Mensch, sage ich immer, so eine Virus- oder Erregerkarriere mitnehmen muss. Ja, das ist auch sinnvoll so, weil wenn du das Immunsystem zum Beispiel nicht beschäftigst, dann ist es gelangweilt und sucht sich andere Sachen. Das kennen wir auch schon irgendwie, dass wenn du beispielsweise zu viel Hygiene machst, hast du vielleicht schon mal gehört irgendwie, dass man dann zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Autoimmunerkrankungen und Allergien hat. Das hängt genau damit zusammen, irgendwie, dass das Immunsystem sozusagen darauf designt ist, sich mit der Umwelt und den Erregern auseinanderzusetzen. Womit ich jetzt kein Propagierer von Masernpartys bin oder sowas, ja, oder Sachen wie, weil das Problem, weil wenn du die Kinder dann in die Schule schickst zur Masernparty, dann ist die Schule, da gibt's viele Sechsen irgendwie und einige bringen sich dann wahrscheinlich um so bildlich zu sagen, irgendwie, Masern ist ja keine harmlose Erkrankung, ne? Also da würde ich nicht machen, zumindest wenn du die Kinder auf eine bessere Schule schicken kannst mit einer Impfung, vielleicht können wir es so sagen. Man kommt an diesen Erkrankungen nicht vorbei. Also das Immunsystem muss die kennenlernen und das macht auch Sinn, das zu machen. Und deswegen bringt es meiner Meinung nach jetzt überhaupt nichts, was viele irgendwie dann sagen, irgendwie, oh, ich schicke mein Kind irgendwie erst mit, drei Jahren oder vier Jahren, was auch immer, um das zu verhindern. Dann kriegen sie es später irgendwie und vielleicht ist es gut, dann sind sie ein bisschen größer und haben möglicherweise auch etwas mehr Kompensationsmöglichkeiten. Ne? Einfach je größer du bist, desto weniger macht dir beispielsweise ein Atemwegsinfekt aus oder sowas. Aber so richtig ein guter Grund, wenn du dir überlegst, was du dir möglicherweise damit an Nachteilen erkaufst, wenn du ein Kind zum Beispiel nicht mit anderen Kindern zusammengibst, dann hast du wieder entwicklungspsychologische Nachteile, alles was so Sozialisation angeht, miteinander spielen irgendwie und all diese ganzen Geschichten sind ja auch total wichtig, finde ich jedenfalls. Und ich bin da auch eher so ein, ich bin ja hier in Flensburg, so ein skandinavischer Typ irgendwie. Wenn die Kinder gut betreut sind, dann halte ich auch viel davon, die tatsächlich relativ früh auch mit anderen Kindern zusammenspielen zu lassen. Ja. Also nicht jetzt unter eins oder so, aber ich habe überhaupt gar kein Problem damit, ein Kind mit anderthalb oder zwei in eine gut geführte oder personell ausreichend ausgestattete Kita zu geben. Ja. Ja, also das ist natürlich immer Voraussetzung, das ist ja leider nicht immer so. Aber vom System her ist das gut. Und in Ländern, wo das funktioniert, ne, also Skandinavien ist ein gutes Beispiel tatsächlich irgendwie, wo Eltern viel, viel früher wieder ins Berufsleben steigen können, irgendwie, weil die Kinder halt tatsächlich gut versorgt sind. Ne? Ja. Bei uns ist das ja so ein bisschen anders irgendwie mit dem Familienbild. Ich da so teilweise immer so höre, was so gesagt wird, wenn ich sowas sage, ja. Dann, ja, okay. Aber es ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema, kann man einen eigenen Podcast von machen. Die Frage ging ja jetzt um Infekte. Also, und das vielleicht nochmal, das Immunsystem, weil es seit Jahrzehntausenden das gelernt hat und sich entwickelt hat, kann es mit diesen ganzen Erregern auch umgehen. Ja, man muss da jetzt keine Angst haben, irgendwie, dass die Kinder da jetzt irgendwie großartig Schaden von nehmen. Das würde ich überhaupt nicht so sehen. Also da hätte ich wirklich hohes Vertrauen in die Evolution. Das ist, also Evolution ist eine tolle Sache. Also je mehr man so ein bisschen davon versteht, desto ehrfürchtiger werde ich. Also wirklich jeden Tag immer wieder. Ja, ich denke irgendwie, was können wir eigentlich alles irgendwie und was glauben dann irgendwelche Leute irgendwie, was die Kinder eigentlich nicht können. Also die können echt viel. Ja. Und das Immunsystem kann ganz viel. Extrem viel.
Gibt es denn, abgesehen von den Masernpartys, irgendwas, wo ihr eure Kinder mal zusammengesteckt habt, um das irgendwie mit einem Abwasch erledigt zu haben? Nee. Also
Da halte ich, nein, also ganz ehrlich, weil es ist ja nicht in der Natur der Sache, wenn Kinder zusammenkommen, dann tauschen sie sich so oder so aus. Ich finde, das reicht. Also ich würde jetzt nicht jemand explizit in irgendeine Virushölle der Viren wegen geben. Ja, also wo ich überhaupt gar kein Problem damit habe, irgendwie das schnupfende, rotzende, hustende Kinder, denen es gut geht, die kein Fieber haben, die spielen, die halt zusammenzubringen. Ne? Weil auch das ist zum Beispiel immer so ein Märchen irgendwie, dass man, wo immer alle Eltern schockiert sind, wenn dann so ein hustendes Kind irgendwie kommt. Am meisten infektiös ist man am Tag vor den Symptomen. Weil, wenn ein Mensch Symptome hat, dann hat das Immunsystem ja schon reagiert. Das heißt, es beginnt schon sozusagen, den Erreger zu bekämpfen. Deswegen siehst du die Symptome. Aber die Erreger bauen sich ja erst auf, weil sie vermehren sich erst irgendwie. Und in der Phase ist niemand da, der die noch zurückhält. Das heißt, dann werden sie gespreadet. Sonst könnte man ja auch gar nicht erklären, warum in einigen Kitas, wo du ja sozusagen wochenlang fernbleiben musst, wenn du da irgendwie auch nur irgendeine Rötung oder irgend so ein bisschen Tropfen irgendwo raus hast, dass da komischerweise trotzdem Menschen krank werden, soll man sich ja nicht wundern.
Ja, das ist auch so eine...
Stimmt, komisch, ne? Denkt man ja gar nicht irgendwie. Und ich finde, der logische Schluss ist einfach, ne, das ist, was wir alle schon seit Jahren wissen, dass die Infektionsgefahr, wie gesagt, am Tag davor oder von mir aus auch am Tag, wenn das halt losgeht, da ist es halt am schlimmsten mit der Infektionsgefahr.
Ach, und Husten ist auch so ein Thema, was Kinder ja gerne lange mit sich schleppen. Ja. Und da kann man gar nicht immer so drauf eingehen. Stimmt es, dass Bisswunden von Mensch zu Mensch gefährlicher sind als von Tier zu Mensch?
Ja, das stimmt. Also Menschenbisse, wenn sie die Haut durchschlagen haben, muss man sagen, also nur wenn die Haut durchschlagen, also wenn es blutet, sind hochinfektiös, das ist richtig, sind eigentlich nur vergleichbar noch mit Katzenbissen, also Katzen sind auch nicht ohne, weil der menschliche Speichel trägt die mit Abstand meisten Bakterien in sich. Und die Katzen haben zwar nicht so viele, aber Katzenzähne sind halt so spitz und dringen relativ tief in die Haut ein, sodass die Wundreinigung gestört ist und dass deswegen die Gefahr von Infektionen bei Katzen wie bei Menschen relativ hoch ist. Hundebisse sind nicht so schlimm, also im Vergleich. Okay. Aber Menschenbisse sind tatsächlich, prinzipiell ist ein Menschenbiss als infizierte Wunde zu sehen, wenn die Haut durchschlagen ist, prinzipiell. Was man dann daraus macht, ist eine andere Geschichte. Da gibt es also die Leitlinie, wenn du dich ganz klar an die hältst, irgendwie, die sagt immer irgendwie chirurgisch reinigen irgendwie und dann Antibiotikum. In der Praxis wird das immer so ein bisschen anders gehandhabt. Da guckt man schon so ein bisschen danach, irgendwie, wie tief ist das eigentlich, wie ausgeprägt irgendwie. Und dann kann man sich auch mal erlauben, möglicherweise einen Tag zu beobachten und zu gucken, irgendwie, ob vielleicht die Reinigung doch gereicht hat. Aber das hängt an jedem ärztlichen Mitarbeiter, wie er das einschätzt.
Okay. Und wie tief muss eine Wunde sein, dass es nicht mehr reicht, einfach nur ein Pflaster drauf zu machen? Also es gibt ja dann diese Strips. Oder eben auch die Möglichkeit, es im Krankenhaus nähen zu lassen oder bei einem Arzt oder einer Ärztin nähen zu lassen. Wie entscheide ich als Elternteil, wann es ernst ist? Weil oft ist ja auch Blut ein Faktor, der dann mich in meiner Einschätzung beeinträchtigt, weil es vielleicht viel schlimmer aussieht, als es tatsächlich wäre.
Ja, also generell ist es so, zugenäht werden solche Wunden nie. Also die darfst du nicht zunähen. Also weil die müssen, die müssen frei bleiben. Also außer du hast so eine riesen klaffende Wunde. Ja, also aber dann hast du das Kind auch in Narkose gesetzt und hast die Wunde dann chirurgisch geöffnet und gereinigt, also gespült. Dann ist die sozusagen wieder wie vorher, also als ob da vorher nichts war. Aber wenn du zum Beispiel jetzt nur so eine durchschlagene Haut hast irgendwie, wo du vielleicht so ein bisschen klaffende Wunde hast, die darfst du maximal kleben. Also mit irgendwie Steristrips, nachdem du sie so ordentlich gereinigt hast. Weil du ja sonst, wenn die Haut dann zu ist, irgendwie dann verhinderst du ja sozusagen, dass der Körpermechanismus, der das Entzündungssekret nach außen bringt, damit die Entzündung halt nicht im tiefen Gewebe ist, das verhinderst du ja durch das Nähen. Ne? Und damit hast du dann in der Tiefe halt die Infektion. Ich würde, also jetzt rein für die Praxis, würde ich immer raten, also wenn ich jetzt so ganz pauschal sagen muss, würde ich eine Bisswunde, die durchschlagen ist, immer ärztlich mitbeurteilen lassen. Also ich würde, ich habe zum Beispiel eine Videosprechstunde irgendwie, da wenn das so kleine Wunden sind, dann gucke ich das mit den Eltern per Fotos an. Dann machen die so Detailfotos, das machen die dann, keine Ahnung, alle 6 bis 8 Stunden oder so und senden mir das zu und sage ich, ja, okay, das ist alles noch im Rahmen, das darf so sein. Und wenn das dann irgendwie rot wird, dann müssen wir halt handeln. So kann man das machen, aber so müsste man das halt auch, wenn man das zu Hause macht und ob man das jetzt als Eltern selbst beurteilen will, irgendwie, ob diese Wunde sich jetzt infiziert ist und sich die Infektion ausbreitet oder nicht. Da wäre ich zurückhaltend, da jetzt so einen Rat zu geben, ihr könnt das machen. Da würde ich eher sagen, irgendwie geht zu einem Kinderarzt oder zu einem Allgemeinarzt, wer auch immer, lasst einfach nochmal 2 Augen drauf gucken. Ne? Also wenn ich jetzt hier öffentlich das so sagen soll, dann würde ich das so sagen.
Wenn es jetzt doch mal dazu kommt, dass das Kind Antibiotikum nehmen muss, da schlagen ja auch viele die Hände über den Kopf zusammen und weigern sich vielleicht erstmal ein bisschen. Ist das wirklich immer so schlimm? Gibt es nicht einfach die Fälle, wo es einfach nötig ist und man sich da gar nicht groß zu viele Fragen stellen darf?
Ja, diese Fälle gibt es, aber umgekehrt gibt es viel zu viele Fälle, wo man die Fragen zurechtstellen sollte. Also das ist aber, das sind immer so 2 Sachen irgendwie. Also ich sag mal, ein Großteil der Antibiotika werden nicht gegeben, weil es sinnvoll ist, sondern weil keiner Zeit hat, den Eltern zu erklären, worauf es ankommt. Ne? Naja. Also es ist so eine Tendenz, Kind ist krank, Kind soll gesund werden, aus vielen Gründen. Und alle sagen, okay, Antibiotika helfen bei Erregern. Dabei sind die meisten Kindererkrankungen durch Viren bedingt. Und viele Bakterienerkrankungen musst du auch gar nicht behandeln. Ne? Also zum Beispiel so ein Klassiker ist eine Streptokokkenangina, also so eine Mandelentzündung.
Ja.
Die muss man nicht behandeln. Also da verkürzt du die Krankheitsdauer irgendwie um 48 Stunden. Eine Mittelohrentzündung musst du nicht behandeln. Geht in der Regel von alleine weg. Ne? Also es ist immer eine Frage, irgendwie, wie viel Zeit hat man dann, das Kind zu Hause zu pflegen sozusagen. Antibiotika in den allermeisten Fällen helfen dem Organismus, schneller mit dem Erreger fertig zu werden. Ne, wenn du, jeder kennt das irgendwie aus Filmen, die wir irgendwie aus dem 19. Jahrhundert immer mal hatten, wo dann die Kinder oder die Patienten 10 Tage irgendwie mit dem Fieberwahn gelegen haben, getropft wurden und mit Suppe belöffelt wurden und danach irgendwie nach 14 Tagen sind sie wieder aufgestanden. Was ich damit sagen will, ist, dass die Menschen auch ohne Antibiotika häufig wieder gesund werden.
Ja.
Es ist aber eine Frage von Zeit. Mit Antibiotika kannst du bestimmte Erreger, kannst du dem Immunsystem helfen, schneller damit fertig zu werden, wird das Kind schneller wieder gesund. Ne? Und das muss man halt abwägen. Und deswegen ist für ganz viele Erkrankungen wird das kranke Kind behandelt, nicht die Infektion, nicht wenn du da irgendwas nachweist, sondern du guckst dir an, wie das Kind ist. Ja, und wenn das Kind gesund ist, obwohl du Streptokokken nachweist im Hals zum Beispiel, dann behandelst du das nicht. Du erklärst den Eltern, das Kind ist doch jetzt gar nicht so krank irgendwie, lass es doch das Immunsystem arbeiten. Ne? Und das Gleiche gilt dann zum Beispiel auch für solche Sachen wie Bronchitis oder Lungenentzündung oder diese ganzen Geschichten. Auch da gilt klinischer Zustand. Und viele Eltern wollen aber schnell, dass die Kinder gesund werden. Und Ärzte und Ärztinnen haben wenig Zeit, den Eltern das zu erklären und ihnen und sie auch dazu anzuhalten, Geduld zu haben. Das ist nicht diese Zeit.
Ja.
Und deswegen gibt es da klare Zahlen zu, sind 60-80% der Antibiotikagaben in der Kinderheilkunde unnötig.
Ach doch, okay.
Das ist ganz schön viel. Ja,
finde ich auch.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich Situationen, da sind Antibiotika total indiziert, ja, weil sonst stirbt man. Das gibt es natürlich auch.
Ja.
Ja. Oder man sagt halt irgendwie, okay, man hat jetzt die Wahl, ein Kind zum Beispiel im Krankenhaus aufzunehmen mit Infusionstherapie und schweren Schmerztherapien und damit dann die Zeit zu überbrücken, bis es selbst wieder gesund wird. Oder man kann das Kind zu Hause behalten irgendwie und man gibt halt Antibiotika. Ne, das sind halt so die beiden Dinge, die man halt dann abwägen muss. In solchen Situationen gibt man natürlich ein Antibiotikum, ne, damit das Kind zu Hause bleiben kann, nicht ins Krankenhaus muss. Das ist ja klar. Ja. Ne, oder halt natürlich bei Erkrankungen, wo du weißt, okay, die haben eine relativ hohe Komplikationsrate, dass man halt, wie gesagt, entweder Meningitis zum Beispiel ist sowas, ne, wenn du Meningitis nicht behandelst, stirbt das Kind. Ja. Also das ist ganz einfach. Also da gibt's, also ich wüsste jetzt, weiß ich wieder, die spontane Heilung. Gibt es bestimmt auch vereinzelt welche, ja. aber das ist selten, glaube ich.
Ich habe zum Abschluss noch mal zwei Fragen meiner eigenen Kinder mitgebracht. Also meine Tochter ist 5 und mein Sohn ist 3 Jahre alt und die haben sehr unterschiedliche Fragen, die ich ganz süß fand. Also meine Tochter friert nie und hat kein Problem damit, auch noch im Herbst barfuß auf dem Spielplatz rumzulaufen oder nach dem Schwimmbad mit nassen Haaren nach Hause zu fahren. Ich halte das für okay, weil ich nicht festgestellt habe, dass sie danach krank wäre. Ich würde aber trotzdem gerne fragen, weil es natürlich auch immer noch sehr kursiert, dass man das auf keinen Fall machen sollte. Was sagst du?
Eine der großen Mythen in der Medizin.
Genau.
Mach gar nichts. Also weder kalte Füße, kalte Hände noch kalter Kopf oder irgendwas ist in irgendeiner Form assoziiert mit erhöhter Rate von Infekten. Es gibt lustigerweise, ich habe mich da mal ziemlich genau mit beschäftigt, irgendwie, bevor ich so eine Nummer raushaue, irgendwie. Es gibt dazu tatsächlich relativ wenig Studien. Die einzigen, die es gibt, sind im Grunde mit Erwachsenen und die hat man auch tatsächlich ganz gut durchgeführt. Und was man gefunden hat in der Situation, da hat man wie gesagt so kontrollierte Sachen gemacht und hat nur gefunden, wenn Menschen schon krank waren, dann war Unterkühlung diskret schlechter als Nicht-Unterkühlung mit Händen und Füßen. Aber nur dann. Es war überhaupt nicht präventiv tätig, sondern es war nur im Rahmen der Erkrankung. Wie das kommt, ist eine andere Frage irgendwie, aber es gibt dazu relativ wenig Studien. Aber die allgemeine Meinung ist, Infekte werden durch Erreger übertragen. Und Erreger dringen durch Schleimhäute ein, die im Körper Stamm sind. Und wenn du kalte Finger, kalte Füße oder einen kalten Rücken oder einen kalten Kopf hast, aber eine warme Nasenschleimhaut und Rachenschleimhaut, dann haben Erreger genau die gleichen Chancen irgendwie, ob nun so oder so. Okay. Ja, insoweit, alles, was du hörst irgendwie, womit unsere Kinder immer quälen, irgendwie mit Mützen, mit Ohrenwärmern, mit zieh dir die Socken an irgendwie und komm aus dem Wasser raus irgendwie, obwohl sie noch gar nicht dunkelblau sind, das ist alles Märchen. Ja, okay. Muss man alles nicht machen.
Gut, das kann ich ja dann schon mal erklären, ja, morgen, wie das mit der Erkältung ist. Ja. Und ganz passend dazu, wo du gerade Schleimhäute und Nasenschleimhäute gesagt hast, mein Sohn möchte gerne wissen, ob er die Nase hochziehen darf, wenn er Schnupfen hat. Ja. Oder ob es unbedingt ins Taschentuch muss.
Nein, es soll gar nicht ins Taschentuch. Das ist eins von den Dingen irgendwie, die uns der Herr, quasi ob sie Herr oder Frau Knigge waren. Es gibt ja viele Dinge irgendwie, die werden uns irgendwie verkauft aufgrund von Benehmen, die eigentlich ungesund sind.
Genau.
Und Schnäuben gehört dazu. Also eigentlich sollst du hochziehen. Also weil beim Schnäuben gibst du wesentlich mehr Druck, wenn du es zumachst, irgendwie auf die Gänge, die aus der Nase in die Nasennebenhöhlen gehen. Das heißt, du bringst dieses ganze infektiöse Zeug irgendwie in Bereiche hinein, die eine schlechtere Clearance-Funktion haben. Das heißt, rein theoretisch ist das Risiko, wenn du schnäuzt, höher krank zu werden, zum Beispiel an Nasennebenhöhlenentzündungen oder solche Geschichten, als wenn du hochziehst. Hochziehen ist das Richtige.
Interessant. Damit machst du meine beiden Kinder auf jeden Fall sehr glücklich. Ich hoffe, mit allen anderen Antworten die zuhörenden Eltern auch. Sag doch nochmal abschließend, wie sieht aktuell dein Arbeitsalltag aus? Weil du machst nicht nur die Arbeit eines Mediziners, eines Arztes in Praxis, sondern eben auch die Plattform Medicus und eben auch den Instagram-Kanal. Und du hast auch noch einen eigenen Podcast zusammen mit deiner Frau. Mhm. Was sind alles deine Arbeitsbereiche und wie kriegst du das zusammen mit 4 Kindern und Familienalltag alles unter einen Hut? Wie läuft dein Tag ab?
Genau.
Wann schläfst du?
Also ich schlafe nicht so viel, muss man fairerweise sagen. Ich bin schon so alt, ich brauche sie nicht mehr. Also die Kinder sind aus dem Haus. Der 20-Jährige ist zwar noch da, irgendwie, aber der lässt sich sowieso nichts sagen. Also der macht da sein Ding. Also insoweit sind wir aus der Geschichte raus. Wir arbeiten tatsächlich viel. Das muss man sagen. Also mein Tag sieht so aus, morgens mache ich eine Stunde Sport. Ich stehe um 5 oder 6 auf. Dann gehe ich irgendwie um 7 zur Arbeit. In die Klinik. dort kommen dann die ersten Versorgungen, dann gibt es Visite, dann gibt es Ambulanz, dann gibt es alle möglichen Meetings. Irgendwann dann 17, 18, 19 Uhr, je nachdem, irgendwie komme ich nach Hause, dann werden Sachen irgendwie aufgearbeitet. Irgendwann muss man auch zwischendurch auch noch essen. Genau. Oder ab und zu nochmal Sport machen. Dann gibt es immer so ein, zwei Tage, die ich mit meiner Frau reserviert habe, die wir dann abends immer haben. Und am Wochenende, Samstag machen wir die Haussachen und Sonntag bedienen wir den Pedicus-Account.
Muss man nicht schlecht. Bringen.
Das ist der Tag, ja.
Was war ursprünglich
Urlaub, deine... Im Urlaub haben wir aber auch im Sommer. Wenn wir im Urlaub sind, irgendwie, dann machen wir, versuchen wir so ein bisschen Pause zu machen.
Umso besser. Was war ursprünglich dein Anreiz, deine Motivation, den Pedicus-Account zu machen? Man findet ja, wie gesagt, im Internet sehr, sehr viel und je nachdem, welche Frage man stellt, kriegt man auch die passende Antwort, die nicht unbedingt immer richtig ist. Ist vielleicht genau das der Anreiz? Oder?
Genau. Also das war halt, als ich anfing, mich jeden Tag mit diesen etwas allgemeineren Sachen. Ne? Wenn du in der Uni bist, irgendwie, dann hast du sehr spezielle Sachen irgendwie, aber in der Klinik wie Flensburg, die hat halt irgendwie dann doch mehr so ein paar allgemeine Sachen. Und da war ich halt mit diesen vielen, vielen verunsicherten Eltern, die gefüttert wurden mit Informationen, wo ich nur dachte, boah, ihr Arm, wie sollt ihr das bloß überleben? Und das wird ja immer schlimmer. Ne? Also je mehr Internet, irgendwie, je mehr Informationen du von überall hast, desto komplizierter wird es irgendwie. Und diese Basis, die wir früher hatten, irgendwie, dass wir Großeltern hatten zum Beispiel, dass wir halt auch gar nicht so die Möglichkeit hatten, so viele Informationen ranzuziehen, die uns ja heutzutage eher verwirren, wenn man ehrlich ist. Das ist ja das, finde ich, auch das Problem bei unseren Kindern irgendwie. Ne? Also es ist ja schwierig, sich zu orientieren. Also das ist echt, also mir tut das manchmal so ein bisschen leid, was die da so machen. Und in diesem Dschungel zumindest irgendwie einigermaßen strukturierte, also jetzt meine, von der ich überzeugt, es gibt ja wahrscheinlich andere auch irgendwie, aber da etwas zu bringen, an dem man sich orientieren kann, wenn man das ähnlich sieht, also wenn man da mitgehen kann, das ist die Motivation, diesen Pedicus-Account zu machen. Ne? Und wie gesagt, für Eltern, die das auch so sehen, für die ist das wahrscheinlich ganz hilfreich. Für Eltern, die das anders wollen, irgendwie, die müssen sich halt andere Sachen suchen.
Flattern da eigentlich immer die gleichen Fragen rein, so klassische Klassiker, die du schon eine Million Mal in deinem Leben beantwortet hast? Oder sind da auch immer mal wieder Sachen, so ganz extreme Fälle dabei, die du entweder da beantwortest oder auch in deiner, in deinem Alltag siehst, die dann so ganz, ganz neu sind?
Ja, also das Problem ist ja bei Instagram irgendwie, ist, dass das, ich sag mal, Inbegriff unserer Zeit ist. Extrem kurzweilig, extrem oberflächlich irgendwie und überhaupt gar nicht differenziert. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Medizin. Insoweit ist es halt so, dass die Dinge, die immer wieder kommen, da weise ich noch immer darauf hin, guck mal, da habe ich schon einen Beitrag zugemacht, guck da mal an, da steht zumindest ein bisschen mehr drin. Ich mache mal diesen Sonntag, diese Sonntagsfragerunde, da, wo diese Fragen da kommen mehrere tausend Fragen irgendwie.
Wow,
Und es sind wirklich viele. Und da kommen manchmal auch total abgefahrene Sachen, also wo Leute wirklich verzweifelt sind irgendwie, weil ihnen dann niemand hilft und weil sie derweil dann gefunden haben irgendwie. Also viele haben tatsächlich gefühlt ganz schön viel Vertrauen in den Account, den wir haben. Also das ist auch immer ganz schön, das so zu fühlen irgendwie, was sie da haben. Und den kann ich dann halt immer nur anbieten, irgendwie, dass wir dann irgendwie zumindest irgendwie über eine Videosprechstunde das kann ich nicht beantworten. Also weil du kannst nicht irgendwie einen komplexen Fall irgendwie mit drei Sätzen beantworten. Also auch nicht mit 30. Also manchmal, meine Texte sind ja teilweise relativ lang, wo ich dann auch mal versuche, irgendwie das einigermaßen ausgewogen darzustellen, aber manche Sachen gehen halt nicht. Da muss ich viel mehr Informationen haben, irgendwie, damit du auch nur annähernd irgendetwas von dir geben kannst, damit die Leute auch was anfangen können. Das nützt ja jetzt wenig, irgendwie, wenn ich ja irgendwas raushaue. Also da habe ich schon den Anspruch irgendwie, dass das, was ich sage, irgendwie auch mitgenommen werden kann, dass es auch Sinn macht. Ja, also man kann natürlich da auch mal so einen Satz raushauen. Das kannst du machen, kannst du auch lassen. Also
das
ist meine Einschätzung jedenfalls dazu. Ja. Also nur um irgendwelche Klicks zu generieren, das kann man machen, ich mache das nicht.
Das ist die Gefahr. Also ich liebe deinen Account sehr. Ich habe da schon viel gelernt, auch Fragen beantwortet bekommen, die ich vorher gar nicht hatte. Aber ich verlinke alles, was zu dir führt, auf jeden Fall in den Shownotes. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war nicht auf Kosten eines gemeinsamen Abends mit deiner Frau. Und wünsche dir einen schönen Abend.
Das ist Spiel.
Danke dir.
Alles klar, super. Hat mir auch Spaß gemacht.
Super, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und folgt uns unbedingt auf Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Liked und empfehlt uns weiter, damit wir diese ehrliche Mütter-Community wachsen lassen können und ehrlichen Austausch generieren. Bis nächste Woche, eure Nora.